Herzlich willkommen auch von meiner Seite her zu dem Gottesdienst, der vierte Gottesdienst insgesamt in unserer Serie. Ihr aber seid ein Brief Christi, eine Gottesdienstserie, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich anderen Menschen, wie kann ich meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn, Menschen in meinem Umfeld etwas von dem weitergeben, was ich selber gefunden habe bei Jesus. Wie kann ich meine Hoffnung, die ich in Jesus habe, wie kann ich meine Freude über die Erlösung, die ich in Jesus gefunden habe, wie kann ich die mit anderen Menschen teilen? Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass wir als Christen zwar oft gut meinen in diesem Bereich, aber nicht immer gut machen. Dass wir oftmals auch in Fettnäpfli tappen und Sachen falsch machen. Mir gelten, und das ist leider so, das hat eine Umfrage gegeben, gemeinhin als abgeschottet, als Christen, manchmal auch als heuchlerisch, frömmlerisch, das sind so Sätze, wo man etwa die hört. Wir haben ein Bekehren-Euch-Image und wir leben oftmals eine Mentalität, die heisst, wir gegen den Rest der Welt. Wir gegen alle anderen. Das ist das, was uns oftmals nachgesagt wird. Und etwa die, leider, ist es auch tatsächlich so. Also ich denke an Menge Gemeinden, die ich kenne, wo ich den Eindruck habe, das Image könnte man dieser Gemeinde wirklich voll, dass wir voll zutreffen auf die Gemeinde. Abgeschottet, eingewickelt, wir sind die Guten, der Rest der Welt, das sind die Bösen. Und in der Predigt ist es dann oftmals so, dass man die böse Welt ganz, ganz schlecht macht, weil je schlechter die Welt außerhalb der Gemeinde ist, desto besser ist wahr. Gemeinde. Desto besser sind wir. Und desto froher können wir doch sein, dass wir es so gut haben miteinander und im heilen Schiff Gemeinde miteinander zusammenleben. All das entspricht weder dem Wesen Gottes, noch der Art und Weise, wie Jesus selber gelebt hat. Von Gott wird gesagt, Paulus sagt über Gott im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Wesen Gottes ist das Wesen von einem sendenden Gottes. Ein Gott, der sich aufmacht, um zu denen zu gehen, die ihn brauchen. Dafür war Jesus bereit, ganz viele Einschränkungen auf sich zu nehmen. Der Paulus redet im zweiten Kapitel vom Philipperbrief, zeigt er ein bisschen etwas von dem, was das bedeutet hat für Jesus. Mensch werden, auf die Welt kommen, Knechtsgestalt annehmen und eben sein Gott sein, nicht festzuheben wie ein Raub, sondern bereit sein, das einfach loszulassen, Herrlichkeit abzugeben. Der Paulus sagt weiter, dass Gott nicht in irgendeiner Form zu uns Menschen gekommen ist, sondern als Mensch. Das heisst, Gott ist ein Gott, der sich anpasst, der sich in unsere Welt hineingibt, der sich in unsere Lebensrealität hineingibt und sich uns anpasst, ein von uns wird. Der Hebräerbrief sagt, Christus könne sich 100% mit uns identifizieren, weil er weiß, was Leid ist, was Schmerz ist, was Einsamkeit ist. Jesus kennt sogar Versuchung. Natürlich, Christus hat nie gefehlt. Er ist sündlos geblieben in allen Versuchungen hinein. Auch da sagt der Hebräerbrief. Aber er weiß, wie sich das anfühlt. Der Gott der Bibel, das ist also nicht ein Gott, der irgendwie von oben ab sagt, bekehret euch mal. Sondern das ist ein Gott, der zu uns kommt. Der uns näher kommt. Ein Gott, der sich um Verständnis und Nähe bemüht. Wenn es Gott in seinem Anliegen, uns zu erlösen, so viel wert war, uns zu verstehen, uns näher zu kommen, dann glaube ich, dürfen wir in unserem Anliegen, unsere Freunde für Jesus zu gewinnen, nicht weniger machen. Wir müssen den Weg vom Hingehen und vom Verstehen einschlagen. Wir müssen lernen, begreifen, wie denken denn meine Freunde wirklich? Was beschäftigt sie wirklich? Das ist der erste Gedanke heute Morgen, den ich mit euch teilen möchte. Find heraus, was deine Freunde wirklich beschäftigen. Ihr habt schon in der vorletzten Predigt gesehen, ich habe das kurz erwähnt, eines der grossen Probleme unserer Gesellschaft ist heute Beziehungslosigkeit. Unsere Gesellschaft leidet enorm darunter, dass immer mehr Menschen vereinsamen, dass keine echten Beziehungen mehr gelebt werden, dass keine echten Freundschaften mehr gelebt werden. Das ist ein riesengroßes Manko in unserer Gesellschaft. Hier in der Schweiz und überhaupt im Westen, da zählt heute eigentlich vor allem Leistungsbereitschaft, ein gutes Einkommen und der Äußerschein. Das ist wahnsinnig wichtig, der Äußerschein. Zum Beispiel alt werden. Alt werden ist so ein Punkt. Ist euch schon mal aufgefallen in der Werbung, dass es keine alten Menschen gibt? Es gibt auch keine alte Haut. Es gibt auch keine Creme für alte Haut. Es gibt immer nur Creme für die reife Haut ab 40. Zum Beispiel, oder? Die alten Leute, die tatsächlich noch vorkommen in der Werbung, die sind immer wahnsinnig vital. Also die spritzen fast vor Vitalität. Gell, da hat es mal eine Werbung gegeben, irgendwie vor ein paar Jahren, wo einer in der Halfpipe mit dem Snowboard daherflitzt. Und dann zieht er den Helm ab und dann merkst du, er ist ein Pensionär. Unglaublich, oder? Senioren auf Snowboard. Heute geht es wahnsinnig stark darum, dass man von außen gut nach außen hin gut dasteht. Dass der äußere Schein stimmt. Dass man nach außen vital und sportlich und fit ist und dass man hübsch ist und dass man viel Geld hat. Das ist alles sehr wichtig. Das Problem dabei ist, dass sich die Menschen immer stärker mit dem sichtbaren Teil von ihrem Leben beschäftigen und auseinandersetzen, aber immer weniger mit dem eigenen Herz. Das bleibt oft auf der Strecke. In einem Umfeld, wo vor allen Dingen Stärke und Leistung zählen, da bleibt wenig Zeit und Kraft, sich mit dem eigenen Herz auseinanderzusetzen. Geschweige denn, dass man parat wäre, über das dann noch mit jemandem zu reden, was wirklich da innen abgeht. Schaut, viele Leute wissen gar nicht, was da innen, in ihnen selber innen eigentlich abgeht. Die haben den Bezug verloren zu ihrem eigenen Herz. Geschweige denn, dass mit anderen darüber reden würden. Wir tragen unser Herz ja auch nicht auf der Zunge und unsere Freunde auch nicht. Und es braucht viel Feingefühl und Vertrauen, bis sich jemand für das öffnet, was ihn wirklich beschäftigt. Bis er wirklich einmal unter die Schicht kommt, die Oberfläche von einem Menschen kommt, braucht es oft ganz viel Zeit. Als Pfarrer habe ich es ein Stückchen natürlich einfacher. Ich bin ja die Fachperson. Mit mir dürfen wir über das reden, was einen wirklich beschäftigt. Und ganz viele machen das in der Seelsorge oder im Gespräch. Und ich kann euch sagen, aus dieser Erfahrung heraus, ich staune immer wieder, wie viele ganz, ganz tiefe Nöte, Sorgen und Fragen mit unter der Oberfläche schlummern. Glaubt mir, ganz viele von euren Freunden haben tiefe, tiefe Lebensfragen. Tiefe, tiefe Lebensfragen. Sie sind sich manchmal selber nicht bewusst, aber die sind da, die Lebensfragen. Wenn wir Menschen weitergehen wollen, was Jesus und der Glauben an ihn uns bedeutet, dann müssen wir verstehen lernen, was sind die Lebensfragen, die meine Freunde beschäftigen. Was geht eigentlich in denen vor? Sei dir bewusst, vieles von dem, was ich dir zeige, das ist nur Fassade. Das ist ganz vieles einfach Fassade. Aber unter der Oberfläche, da gibt es oft ganz andere Fragen, die da sind. Und wenn ihr das herausfinden wollt, wenn du herausfinden willst, was deine Freunde beschäftigen, braucht es zwei Sachen. Zwei Sachen braucht es. Es braucht Zeit. Du musst Zeit haben. Und es braucht enorm viel, zweitens enorm viel Geduld. Manchmal muss man einen Weg gehen mit Menschen und manchmal ist es ein langer. Bei den meisten Menschen liegt zwischen dem Punkt, wo sie das erste Mal etwas von Jesus gehört haben und dem Punkt, wo sie dann effektiv zum Glauben gefunden haben, bei den meisten Menschen liegt oft eine lange Zeit da dazwischen. Eine Zeitspanne, eine Phase, wo sie begleitet worden sind, wo sie sich Gedanken gemacht haben, wo sie sich mit dem Evangelium auseinandersetzen konnten. Es braucht Zeit und Geduld. Und wieder, wenn ihr Jesus anschaut, wird ihr merken, genau so ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Geduldig und mit viel Zeit. Mit den Jüngern war Jesus 3 Jahre lang unterwegs. Wir wissen nicht, wie lange das gegangen ist, bis die Jünger dann endlich einmal begriffen haben, dass Jesus der Messias könnte sein. Das wissen wir nicht. Aber das erste Mal hören wir den Petrus sein Glaubensbekenntnis in Johannes 6 sagen. 6 Kapitel lang ist eigentlich nichts davon sichtbar, dass ein Petrus verstanden hat, wer ist Jesus wirklich. Erst im 6. Kapitel sagt er, du Herr hast Wort vom ewigen Leben und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes, dass du der Messias, der Erlöser bist. Zeit und Geduld. Und Jesus hat die Zeit gehabt. Ist geduldig unterwegs gewesen. Und es braucht Vertrauen. Wie ist das bei euch? Öffnet ihr euch einfach so irgendjemandem? Teilt ihr euer Herz einfach gerade so irgendjemandem? Hallo? Hallo? Nicht, hä? Ja, ihr, Berner sind ja eher zurückhaltend, oder? Zeigt man. Und schnell sind sie auch nicht so. Und darum öffnet sie ihr Herz schon gar nicht und schon gar nicht schnell, wenn überhaupt, oder? Wir reden, ich zum Beispiel, ich überlege mir sehr gut, mit wem rede ich über was? Wem teile ich jetzt mein Herz mit? Ich überlege mir sehr, sehr gut, mit wem, wenn ich ein Problem habe, wem vertraue ich das an? Da gehe ich nicht einfach zu jedem. Da gibt es relativ wenige Leute in meinem Leben, denen würde ich mein Herz wirklich öffnen, in der Tiefe. Wenn wir das so machen, glaubt mir, dann geht es unseren Freunden auch so. Sie müssen sich sicher wissen bei uns. Erst dann fangen sie an, ihr Herz zu öffnen. Erst wenn sich deine Freunde sicher bei dir wissen, erst dann sind sie auch bereit, ihr Herz für dich zu öffnen. Jetzt darf man nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Und irgendwo mal so zwischen Tür und Angel sagen, und überhaupt hätte ich dann gerne mal noch mit dir über Jesus geredet. Wo stehst du überhaupt? Weißt du, dass du ohne Jesus in die Hölle kommst? Mag theologisch alles richtig sein, was er da sagt, aber ihr verliert euren Freunden so. Jetzt darf man auch nicht einfach hingehen und sagen, ich muss herausfinden, was mein Freund wirklich beschäftigt. Und wenn ich es dann herausgefunden habe, dann habe ich das Kryptonit im Leben von meinem Freund gefunden. So, oder? Und dann bist du zusammen mit deinen Freunden und fragst so, wie geht es dir eigentlich so? Gibt es etwas, das dich gerade sehr beschäftigt im Moment? Was geht in dir vor? Und dann, jetzt habe ich es gefunden, oder? So die Eingangstüre ins Leben von meinem Freund, dass ich endlich von Jesus reden kann. Es darf keine Masche sein. Denkt daran, es geht nicht darum, dass man einfach einen Eingangspunkt findet. Es geht um euren Freund. Es geht um jemanden, den ihr gern habt. Es geht um jemanden, der euch wert ist. Um jemanden, der euch wichtig ist. Wenn deine Freunde Eheprobleme haben, dann muss dein erstes Ziel sein, sie in ihrer Ehe zu stärken. Und wenn sie das spüren und wissen, dir geht es um sie, dann lassen sie dir auch zu, wenn du ihnen sagst, weisst, unsere grösste Hilfe als Ehepaar ist, dass wir uns immer wieder vergeben können, weil Jesus uns vergeben hat und ich glaube, da wird auch viel für euch drin liegen. Oder dann kommt jemand und hat Sorgen, dann muss das Ziel sein, ihm praktisch zu helfen, ihn zu ermutigen. Da kommt jemand und sagt, ich habe gerade wahnsinnig Sorgen mit meinen Teenagern. Und der erzählt mir das. Und weisst du echt meine Antwort? Meine Antwort ist, ja, du musst dich bekehren. Da kommt jemand und sagt, ich habe Eheprobleme. Aha, ja, du sollst dich bekehren. Dann kommt jemand und der macht sich vielleicht Gedanken, wie es weiter soll gehen mit seinem Job. Und ich sage zu einem, ja, bekehre dich einfach. Ja, schau, das funktioniert doch nicht. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, ich habe Sorgen mit meinem Teenager, dann sage ich ihm, ich verstehe dich. Uns geht es manchmal auch so, wir kennen das als Ehepaar auch. Aber weißt du, uns ist es eine riesige Hilfe, dass wir für unsere Kinder beten können. Darf ich beten für deinen Teenager? Jetzt, gerade da. Oder darf ich jetzt für dich und mit dir beten? Weißt du, ich glaube, es gibt einen Gott, der hilft dir. Da kannst du vielleicht noch nicht gerade das Evangelium erklären. Aber der andere spürt etwas von deinem Glauben. Der andere spürt etwas von der Realität Gottes in deinem Leben. Und glaubt mir, das ist anziehend. Jedes Mal, wenn ich ins Spital gehe, wenn irgendeine Frau im Spital ist und ein Kind überkommt, jedes Mal gehe ich dich besuchen und jedes Mal frage ich, wenn ich das Kind, also ich habe das Kind ja auf dem Arm und so, das kriegst du dann irgendwann übergestreckt. Willst du es einmal auf den Arm nehmen? Jawohl. Dann habe ich es und dann lasse ich es so schnell nicht mehr los, wenn ich es dann mal habe. Und ich frage jedes Mal, nach jede Mutter habe ich gefragt, darf ich für dein Kind beten? Noch keine hat Nein gesagt. Die Letzte hat gesagt, betet erst immer. Betet erst immer. Und dann bete ich für das Kind. Und dann ist mir auch gleich, wie viele Leute das sonst noch im Raum sind. Das interessiert mich dann nicht. Je mehr, desto besser natürlich. Aber dann bete ich für das Kind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir merken, was unsere Freunde beschäftigt, dann können wir auch ganz natürlich ihnen an dem Punkt begegnen und ihnen an dem Punkt etwas von Jesus weitersagen. Vielleicht nicht das ganze Evangelium. Mit Schöpfung, Sündenfall, Golgatha. Und du musst Jesus annehmen und dann kommt das auch in dein Leben hinein. Aber mit ein bisschen von, hey, du weißt, ich bin Christ und ich glaube, da wird ganz viel für dich drin liegen. Darf ich das mit dir teilen? Was Jesus von uns unterschieden hat, ist, er hat im Gegensatz zu uns nicht herausfinden müssen, was Menschen um ihn herum beschäftigen. Er hat das gewusst. Aber trotzdem setzt Jesus immer an dem Punkt an. Schaut mal seine Gespräche an, die er hat mit Menschen in den Evangelien. Der Nikodemus spricht da genau auf den Punkt an, wo der Nikodemus beschäftigt. Komme ich echt in Gottes Reich hinein? Und Jesus spricht dann genau dort an und holt ihn dort ab. Die Frau am Jakobsbrunnen, die spricht Jesus auf ihre Abhängigkeit vom Mann an. Und sagt, schau, du bist abhängig, in deinem Leben stimmt doch etwas nicht. Du hängst dich ans Falsche, da findest du kein Glück. Der reiche Jüngling wird von Jesus mit der Frage konfrontiert, warum nennst du mich gut? Warum sagst du zu mir, ich sage gut, sagt Jesus. Es gibt nur einen, der gut ist, Gott. Und er stellt dem reichen Jüngling die Frage, weißt, wer glaubst du eigentlich, dass ich bin? Hast du das Gefühl, ich sage einfach ein normaler Mensch? Ich bin nicht ein normaler Mensch. Ich bin Gott in Fleisch und Blut, wo da runtergekommen ist. Find heraus, was deine Freunde beschäftigen und find heraus, was sie wirklich beschäftigen. Nimm dir Zeit, sei geduldig und lass deinen Freunden die Zeit. Geht ihr auch etwa die im Internet Sachen posten? Wer geht so ein bisschen im Internet Sachen posten? Okay, wer von euch geht auf YouTube sehen, so go Videos schauen von diesen Sachen, die ihr posten wollt? Also, ihr seid meine Freunde, jawohl. Ihr versteht mich. Endlich Leute, die mich verstehen. Nein. Wenn ich mir etwas Neues kaufe, dann schaue ich hier nicht, dann gehe ich zuerst auf YouTube schauen, gibt es irgendeinen, der ein Video gemacht hat über das Teil, das ich mir hier kaufen will. Über den Rucksack, den ich mir kaufen will, oder über das Messer, das ich mir kaufen will, oder über die Trinkflasche, die ich mir kaufen will. Glaubt mal, es gibt nichts, was es nicht gibt auf YouTube. Die Leute machen Videos zu allen möglichen Sachen. Von Musikinstrumenten über irgendwelche Tischdeckchen, bis hin zu Geschirrservice. Ich bin sicher, es gibt irgendeinen, der hat ein 35-minütiges Video gemacht über Kaffeetassen oder so. Wo du eine Nahaufnahme siehst und wie ist das Feeling, wenn man das Tässchen nimmt, wenn man es so nimmt und in welchem Winkel steht ein kleiner Finger abgespreizt zum Tässchen. Es gibt alles, oder? Ich nehme mir mega viel Zeit, bevor ich etwas kaufe, gehe ich da x-mal anschauen. Die zweite Phase ist, ins Geschäft gehen. Anstehen und das Teil mal in die Hand nehmen. Weil im Video könnt ihr ja viel sagen, ich will das Teil mal in die Hand nehmen. Und ich kaufe es dann nicht. Ich schaue es dann an, und dann stelle ich es zurück und dann gehe ich wieder heim. Einen Tag später gehe ich vielleicht nochmal, schaue mir es nochmal an. Und ich kenne mich natürlich schon, je mehr Videos das ich schaue und je öfter das ich es anschaue im Geschäft, desto grösser wird der Haben-Will-Faktor bei mir, oder? Irgendwann kaufe ich es dann, aber ich brauche viel Zeit. Und ein Haufen Menschen brauchen viel Zeit, bis sie sich entscheiden für etwas. Wenn es um Religion und Glauben geht, sowieso. Du kannst nicht erwarten, dass deine Freunde, wenn du ihnen das erste Mal von Jesus erzählst, gerade schon sagen, so cool, das will ich auch. Lass ihnen Zeit. Hab Geduld. Geh einen langen Weg mit ihnen. Das Gute bei den YouTube-Videos ist, die sind einfach immer da. die kann ich immer schauen, wenn ich will. Beim Evangelium ist es anders. Manchmal fragt ein Freund vielleicht zum 100. Mal, kannst du mir es nochmal erklären? Dann erklären wir es halt noch ein 101. Mal. Lass ihm Zeit. Manchmal geht es Jahre. Aber lass ihm Zeit. Das Zweite, was wichtig ist. Das Thema ist ja zulassen statt belehren. Das Zweite, was mir wichtig ist. Warum denken meine Freunde eigentlich so, wie sie denken? Warum ist mein Freund so, wie er ist? Lern die anderen mit ihrer Biografie und ihrer Situation verstehen. Jeder Mensch ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern jeder Mensch ist eine Geschichte. Jeder Mensch ist eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Im Blick auf das Eigenleben sind wir uns dessen bewusst, wir haben eine Geschichte. Aber im Blick auf die Menschen um uns herum sind wir uns dessen oft nicht bewusst, weil in der Begegnung, die wir haben, mit denen zählt ja immer der Moment. Jede Begegnung, die wir mit anderen haben, ist eine Momentaufnahme. Mit uns selber ist es anders. Bei uns selber tragen wir ja schon ein Leben lang mit uns herum. Bei uns wissen wir, ich habe eine Geschichte. Aber wenn wir Menschen begegnen, ist uns dann nicht bewusst, dass die auch eine Geschichte haben. Dass die Summe sind von ihren Erfahrungen, von ihrem Erleben, von ihrem Umfeld. Und wenn deine Freunde lernen verstehen, musst du sie mit ihrer Geschichte lernen verstehen. Was hat der andere zu dem gemacht, wer er heute ist? Mir ist der Paulus ein ganz grosses Vorbild. In Apostelgeschichte 17, leset die Geschichte mal in der Bibel. Da nimmt er sich ganz viel Zeit, um sich die Stadt anzuschauen. Bevor er überhaupt das Maul aufmacht und von Jesus redet, läuft er durch die Stadt und schaut die an. Und der Paulus ist erschüttert von dem, was er sieht. Das heisst, nämlich die ganze Stadt sei voll von Götzenbildern gewesen. Im Text heisst, und als Paulus die Stadt voller Götzenbilder sah, wurde sein Geist in ihm erregt. Der Paulus als überzeugter Nachfolger von Jesus, ihm hat das sicher enorm viel Mühe gemacht, die vielen Bilder zu sehen, die vielen Tempel zu sehen, die vielen Statuen zu sehen. Es wäre so einfach gewesen, auf dem Marktplatz zu Athen zu stehen in dem Moment und zu sagen, liebe Athener, was ist denn da für ein Seich, den ihr da macht? Kompletter Blödsinn! Ihr seid doch nicht ganz putzt, ihr habt doch nicht alle Latten am Haag. Ich erzähle euch jetzt von Jesus. Macht er nicht. Macht er nicht. Stattdessen geht er hin, schaut sich die Stadt an und findet schließlich einen Altar, wo draufsteht, der Altar sei dem unbekannten Gott geweiht. Und der Paulus merkt etwas. Der Paulus merkt, die Menschen, die dort in Athen leben, die sind nicht einfach blöd, sondern die haben ganz eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herz. Jedem möglichen und unmöglichen Gott der zu erweisen. Sie wollen nichts falsch machen. Die wollen keinen Gott auslassen. Denen ist es wichtig, die sind hochreligiös. Das Problem ist, sie wissen nicht, welches der wahre Gott ist. Darum haben sie sogar an dem Gott, den man vielleicht vergessen haben, einen Altar geweiht, dem unbekannten Gott. Und jetzt fängt er an zu predigen. Und er predigt nicht etwa gegen den Polytheismus der Athener, gegen das religionsvermischende Durcheinander, das da herrscht, sondern er fängt an und sagt, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Ich merke, das ist euch wichtig. Religion ist euch wichtig. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott gewidmet. Und dann erklärte Paulus, von dem unbekannten Gott will ich euch erzählen. Der unbekannte Gott, der alles geschaffen hat, der unbekannte Gott, der euch lieb hat und der unbekannte Gott, der zu eurer Erlösung Mensch geworden ist und will, dass ihr zu ihm umkehrt. Wenn wir unsere Freunde für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir lernen, sie in ihrem Kontext zu sehen, mit ihrer Geschichte, und zwar zuerst einmal mit ihrer persönlichen Geschichte, mit ihrer Biografie. Wie sind sie religiös geprägt worden? Was für Erfahrungen haben eigentlich meine Freunde gemacht, wenn es um Kirche geht, um Religion, um Glauben, um Priester, um Gott? Ob jemand zum Beispiel katholisch aufgewachsen ist oder bei den Zeugen Jehovas oder in einer atheistischen Familie oder in einer Freikirche, sind riesen Unterschied. Ich staune manchmal, wenn ich mit Leuten zusammen bin und auf einmal verbröseln die mir vor, ja weisst, meine Eltern, die sind in die und die Gemeinde gegangen früher. Und ich denke, was? Ja, die sind in die und die Freikirche gegangen. Und dann sage ich, ah, wie hast denn du das erlebt? Und dann erzählt er, wie er das erlebt hat. Und dann denke ich, ja, jetzt verstand ich. Jetzt weiss ich, warum du so bist, wie du bist. Oder dann auch jemand sagt, weisst, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe das so und so erlebt, wenn der Priester zu uns gekommen ist. Aha, darum bist du so, wie du bist. Es muss die Art und Weise, wie wir mit unseren Freunden über Jesus reden, beeinflussen. Lebenserfahrungen, die jemand gemacht hat, prägen dann. Ich denke an die Geschichte von Lisa, eine 29-jährige Mutter, von zwei Kleinkindern, die erzählt, wie sie von Freunden, von einer Freundin in einen Bibellesekreis eingeladen worden ist. Eine Freundin hat sie eingeladen in einen Bibellesekreis und sie erzählt, wie das war. Und sie sagt, zu selben Zeitpunkt hat sie das Evangelium von Jesus noch nicht verstanden. Sie hat noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Aber sie hat sich ganz fest in ihrem Herz gewünscht, dass sie es würde verstehen. Die hatte Sehnsucht nach Jesus. An dem Tisch unter diesen Frauen ist dann plötzlich ein Gespräch entstanden über Intimität, über Sexualität, über Schwangerschaft und so weiter. Die Frauen haben sich da unterhalten. Männer hätten jetzt über Auto, viel Geld und schöne Frauen geredet. Frauen haben über Schwangerschaft geredet. Okay? Und plötzlich erzählt Lisa den anderen Frauen von einer Freundin von ihr, die im Moment gerade vor der Entscheidung steht, ob sie abtreiben soll oder nicht. Sie erzählt an diesen Frauen, sie sagt, ich habe im Moment gerade eine Freundin, die ist schwanger geworden und die überlegt im Moment gerade, ob sie abtreiben soll. Sie hat genau die Situation geschildert. Meine Freundin ist 18 oder 19. Der Freund hat sie sitzen lassen. Sie fühlt sich total allein. Und die Lisa sagt, also ich kann meine Freundin verstehen, dass sie in dieser Situation über eine Abtreibung nachdenkt. Sie sagt das so. Was denkt ihr, wie haben die frommen Frauen reagiert? Wie hättet ihr reagiert in dieser Situation? Ihr habt eine Freundin, und die sagt, die erzählt euch da. Lisa erzählt und sagt, das hat die Frauen wohl geschockt. Ich weiß, dass diese Frauen alle gegen Abtreibung sind und so. Ich weiß nicht, wofür ich bin, ob ich gegen Abtreibung sein soll, für Selbstbestimmung sein soll. Sie sagt, ich weiß alles nicht, aber sie sagt, das Gespräch hat an dem Punkt ganz eine komische Wendung genommen. Plötzlich war es kein Dialog mehr, sondern plötzlich wurde ich in die Defensive gedrängt. Sie blieben zwar alle freundlich, wir blieben ja immer freundlich, aber auf einmal redeten alle Frauen auf mich ein und versuchten, meine Einstellung zu ändern. Und jetzt kommt das Problem. Ich hatte es ihnen nicht gesagt. Die Frauen hatten keine Ahnung, aber ich selber. Ich hatte auch abgetrieben. Es ist schon lange her. Es war eine Erfahrung, die ich keinem wünsche. Aber ich kann das Dilemma meiner Freundin verstehen, weil ich genau das Gleiche auch erlebt habe. Ich weiß nicht, ob die Christen, mit denen ich an diesem Vormittag gesprochen habe, das verstanden haben. Wahrscheinlich wollte ich im Grunde nur, dass sie mich verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Was mich getroffen hat an dieser Geschichte, da ist die Tatsache, dass anscheinend alle anwesenden Christen mit dieser Lisa geredet haben über die Frage, ob Abtreibung richtig oder falsch ist. Aber wisst ihr, was keine einzige gefragt hat? Keine einzige hat gefragt, können wir deiner Freundin irgendwie helfen? Wäre nicht da die richtige Reaktion gewesen? Wie können wir deiner Freundin helfen? Statt Lisa zuzulassen, hat man sie sofort belehrt. Statt sie zu gewinnen, hat man probiert, Diskussion zu gewinnen. Und ich sage euch nochmal, ich habe euch das schon mal gesagt, wir gewinnen eine Menge Diskussion, aber wir verlieren die Menschen. Wir verlieren die Menschen. Und ich will mir da immer wieder bewusst werden, ich will nicht Diskussionen gewinnen, ich will Menschen gewinnen. Damit zum dritten und letzten. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, müssen wir lernen, zuzulassen und den richtigen Zugang zu ihnen zu finden. Jesus ist die Antwort. Das ist mir klar. Aber was ist die Frage? Was ist die Frage? Es gibt verschiedene Zugänge, die Menschen finden können, damit sie zum Glauben an Jesus kommen. Die einen kommen zum Glauben, weil sie merken, ich lebe mit meinem Leben am Wesentlichen vorbei. Sie fangen an, nach Gott zu fragen. Sie fangen an, Fragen, für was lebe ich? Für was bin ich da? Wo finde ich echt das Leben? Das sind die Fragen, die sie sich damit beschäftigen und die führen dazu, dass sie bei Jesus landet. Bei wieder anderen sind es persönliche Krisen, die dazu führen, dass sie nach Jesus fragen. Beziehungsprobleme, Krise am Arbeitsplatz, Schwierigkeiten mit Krankheit und so weiter. Ein Kollege habe ich, der hat zum Glauben gefunden, weil es ihm so unheimlich gut gegangen ist. Dem ist alles gelungen im Leben. Alles. Der hat Säcke aus dem Ärmel geschüttelt, der hat Kante aus dem Ärmel geschüttelt, der hat alles aus dem Ärmel geschüttelt. Dem ist immer nur gut gegangen. Und irgendwann hat er gesagt, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Ich habe doch da gar nicht verdient. Da gibt es doch irgendeinen, der meint es einfach wahnsinnig gut mit mir. Und er fängt an nach Gott zu fragen und findet zum Glauben. Jesus findet, die sind so unterschiedlich wie die Menschen selber. Wenn wir euch würden auf die Bühne holen heute Morgen und euch würden fragen, wie hast du zum Glauben gefunden? Weißt du, wie viele Leute das heute Morgen da sind? 80, 90 Leute. Wir würden 80 oder 90 verschiedene Geschichten hören. Darum höre ich so gerne, wenn Menschen zum Glauben gefunden sind. Hören das auch so gerne. Das finde ich das Coolste, was es gibt. Dann erzählt einer, wie er Jesus kennengelernt hat. Und du hockst da und denkst, das gibt es einfach nicht. Dass der so Jesus kennengelernt hat. Das ist ja unglaublich. Dann kommt der Nächste und erzählt eine andere Geschichte. Und du denkst, und auch dem ist Jesus begegnet. Wahnsinnig. Endet die Geschichte alle gleich. Die endet alle beim Kreuz. Aber der Weg zum Kreuz, der ist oft kreuzverschieden. Schaut, Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Es gibt nur eine Tür ins ewige Leben. Und da lasst uns das unmissverständlich klar machen. Es gibt nicht zwei oder fünf oder zehn Wege in den Himmel. Es gibt eine Tür, eine, die ins ewige Leben führt. Aber es gibt 100'000 Wege zu dieser Tür. Und jeder findet einen anderen Weg zu dieser Tür. Wenn ihr die Menschen anschaut, die in den Evangelien nach Jesus fragen, dann spürt ihr wieder etwas von diesen verschiedenen Zugängen. Der Nikodemus kommt mit einer theologischen Frage. Der Bartimäus ist einfach blind und sagt, Sohn Davids, hilf mir. Der Sohn von einem okkult belasteten Bub kommt zu Jesus, weil er hofft, dass er seinen Bub befreien kann. Der Petrus kommt zu Jesus, weil sein Bruder ihm sagt, der Jesus sei der Messias. Und der Nathanael, der folgt Jesus nach, weil er merkt, der Jesus kennt mich anscheinend. Der kennt mich, der weiß genau, wer ich bin. Schaut, wir sagen so schnell als Christen, Jesus ist die Antwort. Das stimmt. Aber ich will wissen, was ist die Frage, die meine Freunde haben. In der Bibel sagt der Salomo, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Wir müssen lernen, zuzulassen. Zulassen. Wenn wir leichtfertig mit der Tür ins Haus gehen und einfach anfangen, schnell vom Evangelium zu reden, bevor wir uns das Gegenüber überhaupt kennen und verstehen, dann werden wir ihm den Zugang zu Jesus eher verbauen als ihn gewinnen. Ich habe gedacht, zum Schluss, eben weil ich so gern höre, wie Menschen zum Glauben gefunden haben, ich habe gedacht, zum Schluss möchte ich euch gerne ein Video zeigen. wo eine junge Frau erzählt, wie sie zum Glauben gefunden hat. Deborah Rosenkranz. Und lasst euch mit ihnen in ihre Geschichte. Es ist nicht die Geschichte. Es ist eine Geschichte. Aber ich hoffe, die Geschichte bewegt euch. Und lasst die Geschichte auf euch wirken. Wie sie erzählt, wie sie Jesus kennengelernt hat, was ihren Zugang war. Gut, schaut uns das Video an.
Hat er einen Satz gesagt, der für mich vernichtend war. Er hat mich angeschaut und eigentlich mit einem Lachen gesagt, Deborah, ich weiß ja gar nicht, wie du mit so viel Fett überhaupt so schnell rennen kannst. Und das hat mich so getroffen. Ich bin nach Hause und für mich war alles vorbei. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin und habe mich angeschaut im Spiegel und gedacht, ja, er hat recht, ich bin zu fett. An dem Tag hat sich alles geändert. Ich hatte keine Lust mehr zu essen. Ich habe das Essen angesehen und gedacht, nein, das ist böse. Das kann ich nicht mehr anfassen. Angefangen hat es natürlich ganz klein und unscheinbar und es hat auch kaum einer bemerkt. Ich habe immer weniger gegessen, dafür viel mehr trainiert. Und als ich gemerkt habe, wie gut und schnell ich dadurch Gewicht verliere, wurde ich wie besessen von dem Gedanken, dass es noch weniger werden muss. Ich wurde auch zum Schauspieler am Tisch. Also wenn wir mit der Familie zusammen am Tisch saßen, hatte ich plötzlich nur noch lange Ärmel an. Aus dem einzigen Grund, dass ich das Essen im Ärmel verschwinden lassen kann. Unterm Tisch hatte ich meine Handtasche. Das muss man sich überlegen, das ist krank. Und habe das Essen dort dann reingeschmissen. Meine Eltern haben nie was bemerkt. Sie haben immer wieder gesagt, Deborah, iss doch mal wieder was. Und ich hab sie belogen. Grundsätzlich, ich habe sie täglich belogen, ich habe immer Geschichten erfunden. Entweder war ich schon bei Freunden essen oder ich würde später essen, weil ich noch ins Training muss. Und sie haben die Kontrolle über mich verloren. Mein Zimmer, das war ein Bett, ein Schreibtisch und eine Waage. Der tägliche Gang auf diese Waage war der schlimmste Moment. Ich weiß noch, wie ich da drauf gestanden bin und wehe, es waren 100 oder 200 Gramm mehr. Dann war das ein schlechter Tag. Das wusste ich dann schon früh morgens. Dann habe ich sicher gar nichts mehr gegessen. Wobei mittlerweile war meine Tagesration schon ein halber Apfel, mehr nicht. Wenn es gut kam, habe ich mir noch einen Löffel Magerjoghurt geleistet. Und das war ein Highlight für mich. Wenn andere Eis essen gegangen sind, habe ich mir Cola Light eingefroren und habe da dran gelutscht. Meine Mutter hat mir so oft gesagt, ich sehne mich nach meiner Tochter, ich vermisse sie, wo ist sie? Ich wusste, ich bin nicht mehr das, was meine Eltern von mir wollen, meine Brüder. Ich war früher mit ihnen Fußball spielen, ich habe jeden Streich mitgemacht. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr, weil ich zu schwach war. Ich hatte immer dicke Pullover an, weil mir immer kalt war. Sommer wie Winter stand ich an der Heizung, die voll aufgedreht sein musste. Mir sind die Haare ausgeflogen, mir ist die Periode irgendwann ausgeblieben. Und das ist ein Punkt, der für eine Frau wirklich schwierig ist. Plötzlich ist die ganze Weiblichkeit dahin. Es war, als würde mein Leben zerfallen. Ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Ich war auf mich allein gestellt, weil mich ja eh niemand verstehen wollte. Aber das Problem lag an mir. Ich wollte mich niemandem anvertrauen. Das allerletzte, was mir noch blieb, das war eine Band mit meinen Brüdern zusammen. Da ich Musik so liebe, bin ich auch verbotenerweise eines Nachts an ein Konzert gegangen. Und als ich dann nachts unauffällig wieder in mein Zimmer schleichen wollte, ohne dass mich jemand hört, bin ich am Zimmer meiner Eltern hängen geblieben. Ich habe an der Tür gelauscht und habe gehört, wie sie weinen und wie sie für mich beten. Ich sehe es vor Augen, wie ich vor dieser Tür sitze und in Tränen ausbreche, weil ich gemerkt habe, dass sie mich so sehr lieben, dass sie die ganze Nacht wach sind und für mich beten. Ich bin am nächsten Morgen zu meinen Eltern und habe ihnen gesagt, ich möchte gesund werden. Ich will es wirklich. Ich habe euch gestern gehört und ich brauche diesen Glauben, diese Kraft, die ihr dadurch habt, um gesund zu werden. Von mir allein werde ich es nicht schaffen. Das habe ich ja versucht. Geht nicht. Die Kraft habe ich nicht. Den Glauben habe ich auch nicht, dass ich wertvoll bin, dass ich schön bin. Und ich weiß, allein durch Gott und das, was ihr mir beigebracht habt als kleines Mädchen schon, kann ich da wieder gesund werden? Es war so ein tiefer Zusammenhalt plötzlich da, weil es noch mehr war als der Familienzusammenhalt. Jetzt wussten auch meine Eltern, dass für mich Gott eine Rolle spielt und dass wir im Team das gemeinsam schaffen werden. Ich konnte wirklich Schritt für Schritt lernen, wieder zu essen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen, jetzt esse ich wieder und bin gesund. Nein, es ist ein Prozess. Aber diesen Prozess kann man mit einer liebenden Familie und ganz sicher mit Gott gehen. Ich habe angefangen zu beten in dieser Zeit. Als Kind habe ich das auch gemacht, aber es waren mehr leere Worte. Jetzt habe ich gebetet mit Sinn und Inhalt, weil ich wusste, dass ich es brauche. Ich wusste, meine Kraft kommt von da. Ich bin Deborah Rosenkranz und das ist meine Geschichte mit Gott.
Das ist die Geschichte von Deborah Rosenkranz mit Gott. Und ich frage mich, was ist die Geschichte, die dein Freund hat? Oder deine Freundin? Wenn wir wahrscheinlich die junge Frau da gesehen hätten, auf dem Höhepunkt von ihrer Magersuchtkarriere, hätten wir uns abgewendet, hätten vielleicht verächtlich gedacht, Jesus, wie sieht denn die aus? Oder einmal, wie kann man nur? Aber wenn man weiss, was passiert ist im Leben von einem Menschen, wenn man einen Menschen kennt, wenn man ihn versteht, findet man einen anderen Zugang zu ihm. Was hat dich dein Freund oder deine Freundin geprägt? Was hat er erlebt? Welche Erfahrungen haben sie zu dem werden lassen, wo sie heute sind? Und die allerwichtigste Frage, was könnte euch passieren, wenn dein Freund oder deine Freundin Jesus kennenlernen würde? Was könnte euch passieren im Leben von deinen Freunden, wenn sie Jesus kennenlernen dürften? Könnt ihr einen kurzen Moment über das nachdenken? Ich mache euch auch Mut. Könnt ihr euch einen kurzen Moment eure Freunde vorstellen? Die euch wirklich wichtig sind. Führt sie euch vor Augen. Und dann sprechen ein kurzes Gebet für uns. Bitte, dass das Musikteam in dieser Zeit vorkommt, bevor wir dann ein letztes Lied miteinander singen. Wir haben einen kurzen Moment von der Stille haben.